ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon.
Das Deutschland-Ticket bringt mich dem Mond ein Stückchen näher. Mit dem RE5 nach Rostock und weiter zum Flughafengebäude von Rostock-Lage. Nur an einigen Tagen in der Woche heben von hier noch Flugzeuge ab. Und so ist in einem Teil der Empfangshalle Platz für Europas größte künstliche Mondumgebung. Am Rand eines Pools, gefüllt mit scharfkantigem Staub, steht Frank Koch, Chief Moon Operator der Berliner Firma PTS, Planetary Transportation Systems.
Das ist sozusagen die große künstliche Mondumgebung. Das ist so 17 mal 5 Meter, ungefähr 40 Zentimeter tief. 40 Tonnen von dem künstlichen Mondstaub, von dem Regolith.
Zwischen 1.500 und 2.000 Euro am Tag kostet diese künstliche Mondumgebung. Das Testfeld kann komplett abgedunkelt oder extrem beleuchtet werden, so wie auf dem Mond. Denn dort herrschen 14 Tage Helligkeit und 14 Tage Dunkelheit. Und auch die fehlende Schwerkraft kann simuliert werden, doch am wenigsten berechenbar ist der Mondstaub, das Regolith, das den Mond bedeckt und sich überall festsetzt.
Der krabbelt in jedes Getriebe rein und setzt diese Zahnräder zu. Und wir hatten auch einen Kunden, die hatten ihren eigenen Rover mitgebracht, den sie hier testen wollten, hatten ihren Rover komplett versiegelt von innen und waren ganz sicher, dass eigentlich kein Problem ist, sind den Tag mit rumgefahren, er hat auch den ganzen Tag überlebt, das ist auch nicht typisch, also haben sie sehr, sehr gut gemacht. Aber als sie abends ihren Rover aufgemacht haben, haben sie über 1 Kilo Regolith drin gefunden. Die haben quasi das Gewicht ihres Rovers verdoppelt. Mit dem Staub, den sie einsammeln. Und das ist dann ein Problem, weil die ganze Batteriekapazität dann nicht mehr ausreicht, um diese Masse zu bewegen. Das Kühlungskonzept kann unter Umständen nicht mehr funktionieren, weil die Flächen, die man vorgesehen hat, die die Hitze abstrahlen sollen, vielleicht komplett mit Regolith bedeckt sind. Und sowas muss man vorab testen.
Fast 400 Kilogramm Mondgestein gibt es auf der Erde. Amerikanische Astronauten und sowjetische Mondsonden haben es im letzten Jahrtausend auf die Erde gebracht. Und deshalb ist bekannt, wie sich das Regolith zusammensetzt. In einem Bergwerk im Harz wurden entsprechend 40 Tonnen Gestein abgebaut, extrem fein zermahlen und nun liegen sie im Testbett von Rostock-Lage. Irene Selavantan, Gründerin des Berliner Unternehmens Neurospace, hat dort auch ihre Mondrover testen lassen. Irene, wie sie von allen genannt wird, ist eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Neurospace beschäftigt mittlerweile 7 feste Mitarbeiter und nochmal so viele Studenten. Die Rover von Neurospace sind klein, smart und können vernetzt arbeiten.
Sollten irgendwann mal Menschen dort leben wollen, da muss ja einiges aufgebaut werden. Man muss erstmal Erkundungen stattfinden lassen, also graben, gucken, was gibt es da für Stoffe, ist es okay, kann man dort leben, kann man sie wiederverwenden, in welcher Form kann man sie abbauen. Und dann geht es auch darum, die Infrastruktur aufzubauen, Straßen zu bauen, Stromversorgung irgendwie herzustellen. Wir sind eher sowas wie so ein kleines Logistikunternehmen, das hin und her fährt, Sachen transportiert. Wir sagen auch sowas wie Search and Rescue Missionen, also wenn dann Astronauten vor Ort sind, dass man die unterstützt mit so kleinen Drohnen, so richtige Drohnen, mit die so fliegen, funktioniert nicht so einfach auf dem Mond, da fehlt die Atmosphäre zu. Das heißt also, es muss von Boden aus betrieben werden. Und deswegen wären solche kleinen Rover dafür sehr gut geeignet.
So könnte ein Rover, auf dem eine große Lupe montiert wurde, ganz langsam auf dem Mond hin und her fahren und das Regolith unter sich schmelzen. Auf diese Weise entsteht Keramik für eine staubfreie Straße oder Kacheln zum Bau von Mondstationen oder Bergwerken, in denen seltene Erden geschürft werden. Nach dem Rover-Test im Rostocker Mondstaub folgen für Neurospace noch weitere Versuche, diesmal mit Hilfe der NASA. Ein Satellit des Unternehmens ist mit dabei, wenn die Amerikaner im nächsten Jahr mit dem Artemis-Programm Richtung Mond starten.
Wir haben nur die Möglichkeit bekommen, einen Slot für einen Satelliten zu bekommen, also eine freie Nutzlast innerhalb dieser Rakete, wo wir dann unsere Rover-Systeme testen dürfen. Und dieser Satellit wird ausgeworfen an einer extrem weiten Entfernung, wo wir es bei normalen Missionen es nie hinbekommen hätten. Und können da dann Strahlungsversuche machen und überhaupt gucken, wie in dieser Entfernung die Rover oder beziehungsweise Teile davon reagieren, wie lange sie überleben, also was.
Neurospace und PTS sind zwei Beispiele für die New Space Economy. Insgesamt gibt es in Berlin und Brandenburg rund 80 Unternehmen, vom kleinen Startup über Forschungseinrichtungen bis zum mittelständischen Unternehmen, die sich in diesem Bereich tummeln. Berlin-Partner, die landeseigene Gesellschaft zur Förderung von Wirtschaft und Technologie, hat eine Innovationsbeauftragte für Luft- und Raumfahrt. Das ist Marie-Lies Becker. Sie hilft bei Fördermitteln, vernetzt und berät. Neben München und Bremen ist Berlin ein wichtiger Standort für die New Space Economy. In einer immer noch coolen Umgebung gibt es entsprechende Studiengänge an der TU, der Uni Potsdam. Die Charité beschäftigt sich mit Weltraummedizin und am Berliner Standort des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt wird geforscht. Was fehlt, ist die große Industrie wie München oder Bremen. Doch gerade das macht das Besondere aus, meint Marie-Lies Becker.
Dadurch, dass es eine relativ überschaubare Community ist, mit auch vielen jungen, sehr aufgeschlossenen Unternehmen, gibt es da eine ganz enge Verknüpfung zwischen Unternehmen und Forschung und zwischen den Unternehmen untereinander. Die kennen sich eigentlich alle. Und das ist total toll für ein kreatives Miteinander, ein gutes und kooperatives Arbeiten.
Diese Szene wird von der Bundespolitik zu wenig unterstützt. Die Kritik ist häufig zu hören. Auch deshalb hat der Bundesverband Deutsche Industrie vor einigen Jahren die New Space Initiative gegründet, um ein großes Netzwerk zu bilden. Denn vor allem die von Satelliten generierten Daten sind für Industrie, Logistik, Umweltschutz oder autonomes Fahren unabdingbar. Der im Bundeshaushalt vorgesehene Etat für Raumfahrt ist jedoch gesunken. Und so fasst Professor Enrico Stoll, Leiter des Fachgebiets Raumfahrttechnik an der TU Berlin, prägnant zusammen.
Wenn man sich die Raumfahrtbudgets anguckt, dann sind wir in Europa, kommen wir weiter und weiter ins Hintertreffen. Ne? Das hat halt mit allem Möglichen zu tun, wird überall gekürzt, das kennt man ja. Raumfahrt ist auch nicht, vielleicht nicht erste Priorität. Ist also schwierig, mit solchen Forschungsbudgets noch was zu machen. Was wir in Deutschland aber gut können, ist dann mit dem wenigen, was wir haben, wirklich viel noch rauszuquetschen aus dem letzten Cent oder den letzten Pfennig, wie man früher gesagt hat.
Wenn alles wie geplant klappt, wird der mittlerweile 30. Satellit der Berliner TU in diesem Jahr im All platziert. Das Gerät wiegt gut 10 Kilogramm und wurde von Rapid Cubes GmbH, ein Unternehmen für Kleinsatelliten, das aus der TU heraus gegründet wurde, gebaut. Das Gerät soll hochkomplexe Rechenaufgaben im All ausführen. Theoretisch ist auf der Erde alles klar, aber ob es auch dort oben funktioniert, muss ausprobiert werden, erklärt Professor Enrico Stoll.
Man muss es ja vor Ort testen. Also vor Ort ist immer ein bisschen schwieriger. Wenn ich hier was auf der Erde teste, dann ist mir klar, dass es hier funktioniert. Aber diese Raumfahrtumgebung, die ist wirklich sehr, wie soll man sagen, die ist eigentlich sehr lebensfeindlich. Es kann sehr heiß sein, es kann sehr kalt sein, das Vakuum ist da. Ne? Es gibt Strahlung, die ständig auf meinen Rechner wirkt und deswegen können da immer irgendwelche Fehler auftreten. Also man muss die meisten Sachen wirklich im All testen, die dann nachher fürs All sind.
Der Satellit wird diesmal kostenlos von der europäischen Trägerrakete Ariane 6 mitgenommen. Kostenlos, weil es ein Erstflug ist. Normalerweise gibt es eine feste Preisliste für Transporte ins Weltall. Zurzeit kostet ein Kilogramm rund 25.000 Euro. Seitdem private Investoren in die Raumfahrt eingestiegen sind, also in dem Moment, in dem sich New Space Economy entwickelt, sind diese Transportkosten extrem gesunken und die Zahl der Satelliten ist gestiegen. Über 7.500 Satelliten befinden sich zurzeit im Low Earth Orbit, also im Bereich zwischen 500 bis ungefähr 2.000 Kilometern Entfernung von der Erde. Und es werden noch mehr. Denn Starlink-Gründer Elon Musk will mit über 40.000 Satelliten einen weltweiten Internetempfang ermöglichen. Ein Satellit hat eine Lebensdauer von maximal 10 Jahren. Und so wird der Weltraumschrott ein größeres Problem. Der Physiker Frank Koch, der in Rostock-Lage die künstliche Mondlandschaft betreut, könnte sich vorstellen, dass auf dem Mond eine Recyclinganlage für Satelliten eingerichtet wird. Und gerade die Privatisierung der Raumfahrt ist für Professor Markus Schladebach eine Chance. Schladebach ist ein Experte für Weltraumrecht an der Universität Potsdam.
Das ist eine Chance, die übrigens auch in Europa und übrigens auch in Deutschland jetzt zunehmend ergriffen werden soll. Dieses müsste man in sogenannten nationalen Weltraumgesetzen regeln und man kann es auch regeln. Das heißt, natürlich kann man, wie Sie richtig sagen, das private Unternehmen erst dann ermächtigen, im Weltraum seine im Wesentlichen privatwirtschaftlichen Tätigkeiten auszuüben, wenn man als Voraussetzung, als Genehmigungsvoraussetzung für diese Tätigkeit, die man übrigens auch braucht nach Artikel 6 des Weltraumvertrags für private Unternehmen, die brauchen eine Genehmigung, dass man das als Genehmigungsvoraussetzung etabliert und diese Genehmigung staatlicherseits nur dann an private Raumfahrtunternehmen ausreicht, wenn man einigermaßen sichergestellt hat, dass sich auch mit der Frage der entweder Vermeidung von vornherein oder aber auch der Rückholung von Weltraumschrott beschäftigt wird.
Doch das viel größere rechtliche Problem ist für Professor Schladebach die Ausbeutung des Mondes. So gibt es den eben erwähnten Weltraumvertrag aus dem Jahr 1967, der wurde von über 100 Staaten, unter anderem auch den USA, ratifiziert. Und demnach soll der Weltraum nur für friedliche Zwecke genutzt werden. Und im Artikel 2 sind Abbau oder Aneignung von Bodenschätzen im All verboten. Doch das passt den USA so gar nicht und sie versuchen es über einen Prinzipienkatalog.
Die Amerikaner wollen auf den Mond und sie wollen für ihn vor allem auch nutzen. Und deshalb haben sie mit diesem Prinzipienkatalog eine Rechtsgrundlage vorgelegt, die an einer ganz kleinen Stelle, ganz am Ende, sehr versteckt, in einer Section 10, also Artikel 10, 10, 10, eine Regelung enthalten, sehr versteckt, aber klar, im Weltraumrechtler fällt das natürlich auf, die sagt, wenn die Amerikaner auf den Mond gehen, dann ist der Abbau von Bodenschätzen nicht als Aneignung im Sinne des Artikel 2 Weltraumvertrag zu verstehen. Sie legen also in diesem Prinzipienkatalog für sich, aber natürlich auch mit einem Angebot an die andere Staatenwelt klar, dass sie von diesem Aneignungsverbot weg wollen.
Mittlerweile haben 39 Staaten, darunter Japan, Frankreich, Italien und auch Deutschland, diesen Vertrag unterschrieben. Es könnte sein, dass mit dieser, sagen wir mal salopp, Unterschriftensammlung der zurzeit gültige Mondvertrag verändert wird. Für Professor Schladebach wäre das eine Zäsur im Weltraumrecht. Es geht um viel. Silizium, Gold oder Platin werden auf dem Mond vermutet. Der Mond als Rohstofflieferant, als Zwischenstation auf dem Weg zum Mars, als Recyclingstation. Sind wir also dabei, das Antlitz des Mondes zu ändern? Der Planetenforscher Ulrich Köhler vom DLR beruhigt.
Also das wird noch viele, viele Jahrzehnte, um nicht zu sagen Jahrhunderte dauern, bis wir das Antlitz des Mondes so verändert haben, dass man sagen kann, der Mensch hat wieder einen Planeten auf dem Gewissen, wenn man so möchte. Das werden sehr punktuelle Landestellen einfach sein. Und dann liegt mal in 700 Kilometer Entfernung noch eine Oberstufe einer Rakete rum und dann haben wir 6 alte Apollo-Landestellen. Der Mond hat eine Fläche, die ist etwa so groß wie Afrika und Australien zusammen und das sind schon sehr große Kontinente.
I've got a ticket to the moon. I'll be leaving here any day soon. Yeah.
3 Tage dauert die Reise von der Erde zum Mond und wahrscheinlich wird in 2 Jahren wieder ein Mensch auf dem Mond landen. Wahrscheinlich wird sich in großen Eiskratern Wasser befinden, das verarbeitet werden kann. Mondstationen in totaler Finsternis oder gleißender Helligkeit bei Temperaturen von minus 160 bis plus 130 Grad, unter Schwerelosigkeit, die Umgebung voller Staub und kosmischer Strahlung, das klingt immer noch utopisch, aber mit Utopien hat die Raumfahrt begonnen. Der Potsdamer Autor und Filmemacher Thomas Frick schreibt zurzeit an seinem 2. Science-Fiction-Roman und holt sich fachlichen Rat bei Frank Koch in Rostock-Lage. Der Autor entwirft folgende Vision.
Realistisch finde ich das alles und ich glaube, dass sich die Industrie sogar vom Planeten Erde in den nächsten 100 Jahren, nicht sofort, ne, aber dass die Schwerindustrie sich komplett in den Weltraum verlagern wird, weil Ressourcen sind da ohne Ende. Wenn man anfängt, Asteroiden einzufangen, ne, die zum Teil völlig aus irgendwelchen seltenen Metallen bestehen oder zumindest aus Eisen und oder also alles, was man braucht, um eine Industrie aufzubauen, schwirrt da irgendwo rum. Und ich glaube, die Japaner sind jetzt die Ersten, die mal auch schon mal so einen Besuch gemacht haben bei so einem Asteroiden. Und eine der nächsten Sachen wird sicher sein, dass sie mal versuchen, einen einzufangen und so. Und das wird sich langsam entwickeln.
Und an einem wird zurzeit ganz intensiv gearbeitet. Noch in diesem Jahr könnte es eine Internetverbindung auf dem Mond geben. Die NASA und Nokia wollen ein 4G-Netzwerk auf dem Mond errichten. Dann könnten sich Mondrover miteinander verbinden, Bilder in Echtzeit auf die Erde schicken oder Menschen auf dem Mond nach Hause telefonieren.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.